Hallo. So, schön, dass es heute weitergeht. Wir sind in Römer 11 heute. Und ich meine, Gottes Wort ist Hammer. Und wenn Gott redet, dann ist es noch viel, viel besser. Es ist so machtvoll, Gottes Wort. Und ja, es ist unser Licht in der Dunkelheit, das uns leitet und das uns irgendwie klar zeigt, so, was Gott denkt. So, niemand kann da reinreden und niemand kann das Wort selber verändern. So, und von daher, so, lasst uns echt ernten, so, wenn wir Gottes Wort aufschlagen. So, und lasst uns mit Respekt irgendwie seine Worte lesen hier, die er zu uns gibt. So. Heute geht es das letzte Mal um Gottes Blick für Israel heute, als sein Volk und sein erwähltes Volk. Und ab nächste Woche wird es dann super praktisch, so im geistlichen Wandel mit Gott. So freue ich mich auch schon dolle drauf. So. Ja. Also lasst uns jetzt nochmal abschließen, einfach so das, was wir bis jetzt, bis Kapitel 11 gelesen haben, so diese Basislehre von der Gnade, von der Rettung, von Gottes Volk und seinem Plan mit ihm und Gottes Plan mit uns. Ne? So, von daher bringen wir es zu einem Schluss. Ich lese mal. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Also geht es um die Juden. Ne? Das ist ausgeschlossen, denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams, vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt? Wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, siehe, sie haben deine Propheten getötet, deine Artäre haben sie niedergerissen, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt Gott ihm als göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig gelassen, von wegen ich bin ganz allein, die vor Baal die Knie nicht gebeugt haben. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden. Bin aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die übrigen jedoch, die sind verstockt worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben. Augen, um nicht zu sehen, Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt, es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrick und zum Anstoß und zum Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihr Rücken beuge alle Zeit. Ich sag nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das ist ausgeschlossen, sondern durch ihren Fall ist die Nation das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Also die Gemeinde damals in Rom hat anscheinend so die Juden angesehen und halt das, was so Tatsache ist, das, was auch viele Gemeinden heutzutage machen, so, die haben halt nur gesehen, ja, die Juden haben einstimmig geschrien, kreuzige ihn, der hat es nicht verdient zu leben, das ist nicht unser König, nicht unser Messias, so, tötet den. So, und deswegen hat Gott sie verborgen. So, weißt du, und Paulus möchte hier nochmal klarstellen, so, Luther hat es auch diesen Fehler gehabt oder diese Irrlehre in sich, so, dass er gesagt hat, so, die Juden sind nicht mehr Gottes Volk. Als sie Jesus getötet haben, so, haben sie ihr Erbe damit abgegeben, so, und müssen vernichtet werden, weil sie den Messias umgebracht werden. So, das sind, und viele Gemeinden heute glauben das noch, so ein Semitismus, ich weiß nicht, wie das heißt. So. Was? Antisemitismus, genau. So, logisch. So, jedenfalls dieser Hass auf Juden, so, die Bibel sagt, dass der zunehmen wird, dass viele Gemeinden so sich gegen die Juden stellen werden, dass Könige und Weltreiche sich gegen die Juden stellen werden und dass die Juden im Endeffekt keine Freunde mehr haben. So, und dieser Hass wachsen wird bis ins Unendliche. Das, was was bei Adolf damals war, so ein, weißt du, du hast die Auswirkungen gesehen, was es gemacht hat mit unserer Nation, den Deutschen. So ein, was für ein Hass wir auf die Juden entwickelt hatten und zu was wir fähig waren, so ein, um dieses Volk zu vernichten. Dieser Hass, beziehungsweise dieses Gegenstellen gegen Gottes Volk, so ein, kommt eindeutig von Satan, so ein, dient mit dem Zweck, dass du halt wegguckst von der Verheißung auf Gott. So ein, also, da ich die Bibel lese, seit ich zum Glauben gekommen bin, so ein, verstehe überhaupt nicht, wie überhaupt die Lehre entstehen kann oder das Denken. So ein, aber es ist nun mal da und es ist weit verbreitet, als man denkt heute. So wie damals die Kirche die Juden verfolgt hat, so ein, und gesagt hat, sie als Abschaum bezeichnet hat und als Sklaven genommen hat, so ein, und das alles als heiligen Krieg bezeichnet hat, wo die Kreuzritter los sind und so weiter. So wie die Gemeinden an sich gesagt haben, wir sind jetzt die Juden, weil sie das aus Römer hier genommen hatten, so, wir sind jetzt Gottes Kinder und Gottes Volk, somit haben die Juden kein Anrecht mehr auf so einen Titel, so ein, und so, wie es viele Kirchen heute noch tun, so, und sagen, wir sind die eine Gemeinde, so ein, Gott hat sein Volk verworfen und uns dafür adoptiert, so ein, genauso ist es auch in der Welt, dass der Hass der Juden schon immer da war und immer sein wird, bis Gott eine neue Welt macht. So ein, Gott hat verhießen in seinem Wort, so ein, dass es Kriege über Kriege geben wird, weltweit, so ein, und dass sich alle gegen Israel wenden werden. Und wenn der Moment ist, wo die letzte Schlacht gegen Israel ist, so ein, da wird Gott eintreten. Und dann ist doch ganz schnell, dass diese 7 Jahre Trübsal dann kommen, vorbeigehen und Israel sich bekehrt so, zu seinem Gott und Jesus als Messias annimmt und Buße tut, so, weil sie auf einmal nicht mehr blind sind, wie es hier steht, sondern so, sie aufwachen, weil Gott die Schlafsucht von ihr wegnimmt, so von seinem Volk, von seinem eigentlichen Volk, so, und sie erkennen, was sie Jesus angetan haben damit. So. Und so wird in der Zeit, in der Trübsal, werden alle Juden sich bekehren. Und das ist Hammer. So, weil du kannst es überhaupt nicht sehen jetzt. So, und doch sagt Paulus, hey, guck mal mich an. Vielleicht haben die meisten Juden Jesus verleugnet. Okay, nicht angenommen als ihr Messias. Und haben den Gottesdienst weitergemacht, obwohl Gott ihnen selbst den Gottesdienst als solchen genommen hat, weil der Tempel ein paar Jahre später zerstört wurde, sondern in unserer Zeit hier, also in Paulus' Zeit damals, da haben sich trotzdem Juden zu Jesus bekannt. Das sind die ersten Gemeinden der Juden, die da entstanden sind, unsere Urgemeinden. Und genauso ist es auch heute noch, dass Juden zum Glauben kommen und Jesus nachfolgen. Und ich erzähle das jetzt, weil es Gott wichtig ist und weil das, was hier jetzt steht in Römer, so heute immer noch aktuell ist. So viele Christen hassen Juden. So, und geben als Vorwand dafür, weil sie Jesus gekreuzigt haben. Dabei ist Jesus freiwillig ans Kreuz gegangen. So, und das sagt auch die Bibel. Jesus selber wusste genau, was passiert und ist deswegen als Mensch auf die Welt gekommen, um genau das zu tun. Gesundheit. Aber es ist halt nicht nur Satan dran schuld, dass die Juden so ein hartes Herz jetzt haben, sondern auch Gott. Weil Gott hat ihnen das harte Herz gegeben. So ein, weißt du, hier steht, er hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben. Also, dass sie nicht wachen, dass sie nicht mitkriegen, was wirklich passiert in dem Umfeld, sondern dass sie ihren eigenen Träumen nachgehen und so ein, dass sie in ihrer eigenen Welt leben, so und die Realität verpassen. So, und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir auch, dass Gott ihr Herz auch verstockt hat und sie hart gemacht hat für die Wahrheit. So, dass sie abfallen in dem Moment. So, aber nicht bei Gott. Nur bevor wir es lesen, als kleine Erklärung schon mal, nicht bei Gott sie für immer von sich fernhalten will, sondern weil Israel hat sich gegen Gott entschieden und aus dieser Entscheidung heraus hat Gott entschieden, sie hart zu machen, so wie er damals den Pharao verhärtet hat, so dass er einfach nicht hören konnte. So, der konnte sich gar nicht entscheiden, Israel freizulassen aus freien Stücken, weil Gott ihn verhärtet hat. Und zwar hat Gott ihn geschaffen, einfach als Gefäß der Unehre, haben wir im Kapitel 10 gelesen. So, Gott hat manche Menschen zur Ehre erwählt und andere zur Unehre. Paulus sagt, ist es jetzt gemein von Gott? Haben wir Anrecht irgendwie dazu sagen, ja Gott, dann ist es doch klar, dass alle so viele verloren gehen, so, weil das ja deine Schuld ist? Aber Paulus sagt doch, nee, auf keinen Fall, ist es jetzt so, dass Gott Schuld hat, dass Gott Schuld hat, so ein Ehre und Unehre Menschen als Ehre und Unehre zu schaffen, so dass sie sich gegen ihn entscheiden oder für ihn. So, und Paulus sagt, nein, das ist ja fern, weil wir hatten das Recht zum Schöpfer zu sagen, hey, warum hast du mich so gemacht? So, und es ist auch so, wir als Menschen haben kein Recht, da irgendwie unsere Meinung zu bilden. Noch nicht mal eine kleine. Selbst wenn unser Verstand sagt, so dass wir mal alles erfassen müssen. So, aber wir sind die Geschöpfe. So, und Gott hat einen Plan, der erfüllt werden muss, der über unseren Vorstellungen, ja, der darüber gesetzt ist, über dem, was wir als gut oder schlecht heißen. Gott hat einen Plan und um den zu erfüllen, macht er Menschen. Und zwar so, wie er das will, dass sein Plan in Erfüllung geht. Also hat der Mensch im Grunde überhaupt keinen Einfluss auf das, was passiert. Weil es passiert eh. Egal wie sehr er sich windet oder so, er ist eh gemacht zu dem, wozu er geschaffen ist. So, und genauso sind wir, die wir Jesus angenommen haben, erwählt dazu, sagt Römer 10. Wir sind erwählt dazu, Gefäße der Ehre zu sein und Gott Lobpreis zu geben. Nicht in dieser Schlafsucht zu sein, sondern zu erkennen und zu erfassen. So, und wer der Allmächtige ist und was seine Wege sind. So, wir haben den Glauben bekommen und Jesus ist auch der uns den Glauben stärkt und den einen mehr Glauben gibt und den anderen nicht. So, ist das jetzt unfair? Nee, das ist es nicht. So, weil wir sind einfach nur da. Aber Gott macht seinen Plan. Das ist so, als ob ich zu meinem Kind sage, hey, geh mal zum Bäcker und hol 3 Brötchen. So, wenn mein Kind alt genug ist. Oder zu meiner Tochter sag, oder zu meinem Sohn, so, ihr seid jetzt alt genug, mir im Haushalt zu helfen. So, nach dem Mittagessen, da wäscht ihr ab. Oder du bringst den Müll raus. So, es ist nicht unfair von mir, Aufgaben zu geben, sondern es ist einfach Tatsache, weil ich der Vater bin. So, genauso ist es mit Gott, der den einen die Aufgabe gibt und den einen die und dem anderen gar keine. So. Aber die Bibel sagt halt auch, so, dass es nicht nur an Gott liegt, dass er erwählt und nicht erwählt, zur Ehre oder zur Unehre, so, sondern dass wir Menschen auch mit einem freien Willen geschaffen sind, die sich selbst entscheiden müssen. Das heißt, dass nicht nur alles bei Gott liegt, sondern dass auch wir unseren Teil mithaben. Ist ein Widerspruch für die einen. Für Leute wie mich ist es einfach nur zwei Blickwinkel, die zusammen die Wahrheit ergeben. So, ob ich die Wahrheit nur fassen kann und verstehe, ist eine andere Sache. Aber da ich weiß, dass mein Gott nicht lügt, sondern mein Gott gut ist, sondern weiß ich, dass das Bild aus beiden Seiten zusammen ein guter und gerechter Weg ist, weil mein Gott gut und gerecht ist. So, ich selber kann es nicht verstehen, doch ich weiß eins, beziehungsweise nehme ich eins an, dass Gott niemanden verhärten wird, der auf der Suche nach ihm ist. Dass Gott niemanden ablehnt, der nach ihm fragt. Dass Gott keine Tür verschließt, die nicht aufgeht für ihn, damit er einkommt. Wenn ein Mensch mit seinem Herzen Gott sucht, dann wird er ihn finden. Das ist meine Überzeugung. Aber es gibt halt Menschen, die sich aus Stolz und Erhabenheit von Anfang an schon gegen Gott stellen und sagen, mit dir möchte ich einfach nichts zu tun haben. Und ich glaube, dass das auch die Gefäße sind, die die Gefäße zur Unehre werden. Vers 11. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das ist ausgeschlossen, sondern durch ihren Fall ist die Nation heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Und es ist super interessant, was hier steht, weil Gott, der fängt zwei Fliegen mit einer Klappe. Weil dieser Vers hier eigentlich alles sagt, alle zwei Seiten in sich vereint. Die Frage ist, ob Israel gestrauchelt ist, also von Gott abgefallen ist, damit sie fallen. Und Paulus sagt, nee, das ist Quatsch. Weil Israel gestrauchelt ist, weil sie gefallen sind und von Jesus weg, weil sie sich gegen Jesus entschieden haben, da hat Gott die Nation um sie her erwählt, damit auch sie zum Glauben kommen und eingefropft werden. In den Baum Israel. Und die Nationen sind nur zum Glauben gekommen, sagt der Vers hier, damit Israel, Gottes eigentliches erwähltes Volk, eifersüchtig wird. Und anfängt nachzudenken. Hey, warum dürfen die unsere Messias haben? Also heißt es für uns eigentlich als Nation, oh Mann, da habe ich überhaupt keinen Grund überheblich zu sein, weil ich darf eigentlich nur bei Gott sein, weil Gott einen Plan mit Israel hat. Und mir ist der Weg eigentlich nur aufgegangen, damit ich wieder Zugang zu Gott habe. Damit andere zu Gott finden. Und zwar das eigentliche Volk Gottes. Und das erfüllt mich noch mehr Dankbarkeit. Weil hätte Israel damals Jesus angenommen, dann würde es bedeuten, dass wir dazu keine Möglichkeit gehabt hätten. Was dafür dann keinen Grund gäbe. Ist das jetzt unfair von Gott oder nicht? Auf keinen Fall ist es unfair. Verstehen muss ich es trotzdem nicht. Aber, weißt du, wir können einfach nur super dankbar sein, dass wir als Nation überhaupt die Möglichkeit haben, von Jesus zu erfahren. Dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, dass wir wieder zu Gott kommen dürfen. Es ist eine Ehre einfach, dass wir Gottes Kinder genannt werden dürfen. Von daher schätze es nicht gering, was Gott uns angeboten hat, dass auch wir Teilhaber der Gnade sein dürfen. Weil verdient haben wir es nicht. Vers 12. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nation, wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun der Nation Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Ob ich auf irgendeine Weise sie die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen erretten will. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Festigkeit des Ölbaums, der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Du wirst nun sagen, die Zweige, die sind herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden, durch den Unglauben. Du aber, du stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, dann wird er auch dich nicht schonen. Und das Bild, das Gott hier gibt, über den Sinn der Menschheit, über diesen einen Baum des Lebens, das er geschaffen hat, was alle Menschen repräsentiert, diesen Baum, der eigentlich nur aus Juden bestehen, da sagt Gott, dass es eine bestimmte Anzahl an Äste gibt. Das wird nicht mehr, das wird nicht weniger. Und diejenigen von Juden, die damals gesagt haben, du bist nicht mein Messias, dich nehme ich nicht an, die hat Gott einfach ausgerissen. Und an der Stelle, für die Juden, die Gott nicht angenommen haben, da wurden wilder Ölzweig, und das sind die Bäume ringsherum, also alle Nationen, auch wir, wurde da ein Ast abgebrochen von dem Baum und eingepfropft in diesen heiligen Baum. Und somit sind wir teilhaftig geworden. So an anderer Stelle, das kommt auch heute noch, oder sagt in Offenbarung auch nochmal, da heißt es, dass sobald der letzte Zweig eingepfropft ist von diesen wilden Ölbäumen, dann ist auch der Zeitpunkt da, wo die natürlichen Zweige wieder zum Glauben finden. Und das heißt auch gleich weiter, dass selbst von den eingepfropften Zweigen Gott einige ausreißen wird, wieder. Einfach, weil sie in Unglauben leben und nicht im Glauben. Also ist nicht Gott dran schuld, dass die Juden abgefallen sind von ihm und verhärtet wurden, sondern ihr Unglaube an Gott ist dran schuld, dass sie verhärtet wurden. Und wir haben es nur unserem Glauben zu danken, dass wir teilhaftig werden durften. Dass wir mit diesem heiligen Saft der Wurzel in Berührung kommen dürfen. Dass wir durch dieses Öl, durch diese Fettigkeit in der Flüssigkeit vom Ölbaum, dass wir genauso teilhaftig auch im Heiligen Geist sind. Dass er durch unser Leben strömt und Einfluss nimmt. Und damals und heute ist es auch noch so, war es halt so, du hast einen Ölbaum und diese Olivenbäume, die werden über Jahrhunderte alt. Es gibt einen Olivenbaum, ich glaube im Garten Gethsemane steht da sogar, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, aber es gibt einen Ölbaum, der über 2000 Jahre schon alt ist. Die werden super alt, die Dinger. Und tragen das ganze Jahr über Frucht. Also tragen nicht das ganze Jahr über Frucht, aber vergiss es einfach. Ich erzähle es nächste Mal, lese ich nochmal durch. Aber jedenfalls kriegen die auch nach 200 Jahren hundertprozentig noch Frucht. Aber es passiert halt bei einem Olivenbaum, dass ein einziger Zweig keine Frucht mehr trägt. Andere Zweige schon, aber dieser Zweig auf einmal nicht mehr. Die haben das ganze Jahr über grüne Blätter, genau sowas. So, also ein Olivenbaum ist ganz Jahr über grün. So fruchtbrechend da einmal im Jahr. So ein, und dieser Zweig, der keine Frucht mehr bringt, weil er zu schwach geworden ist, so der wird abgebrochen und dann wird von einem wilden Ölbaum, der noch jung ist und kräftig, so ein, der wird dann einfach anoperiert. Keine Ahnung, wie man das genau macht. Finde ich super interessant, dass es überhaupt funktioniert. Oh naja. So ein, und dieser bringt dann wieder eine Menge Frucht. So ein, und so wird das halt über Jahrhunderte gemacht bei dem Baum. So ein, das, und der wird immer Frucht bringen an jedem Ast. So ein, weißt du, das, was Gott möchte, ist Frucht. So ein, und auch wir sind eingepfropft, um halt Frucht zu bringen. So ein, aber wie hier schon steht, wenn Gott den natürlichen Zweig nicht schont, warum sollte er uns dann schonen? So, weißt du, wenn dein Leben keine Frucht bringt, also, weißt du, dann kommt diese Ast halt wieder ab, war ein Versuch wert, hat nicht geklappt, und dann kommt ein anderer Zweig dran. So, weil was nützt dir ein Baum, wenn da keine Früchte wachsen? So, nun nehmen sich auch viele Christen, auch ich ab und zu, aufs Korn so und stellen sich auf einmal hoch und sagen, ich bin ein Königssohn. Ich bin adoptiert in die königliche Familie. So, ich habe Kontakt mit Gott und redet mit mir und leitet mich. So, und man fängt halt an, irgendwie die Sünder oder die Menschen, die Gott nicht haben, so zu bemitleiden, aber halt auf negative Sicht. Mitleid zu haben ist was anderes. So, und man schwebt so über allen Menschen, weißt du? So, dass die Menschen nicht das Gefühl bekommen, dass du sie liebst. So, weil sie einfach nicht an dich rankommen. So, und weißt du, Gott sagt so, hey, nicht ihr seid heilig oder besonders oder göttlich, sondern die Wurzel ist es, die euch heilig macht. So, und das ist super wichtig, einfach in den Blick zu bekommen, so, weißt du, die Wurzel ist Jesus. So, und wenn irgendwas schweben dürfte über den Kopf der Menschen, ist es er. So, wenn du wilde Ölbäume triffst, wilde Äste irgendwo in der Stadt, ja, dann sag ihm, wo sie eingepfropft werden können. Dann sag ihm, dass du auch nur ein wilder Zweig bist, aber dass du an der richtigen Wurzel hängst. So, im Grunde ist immer noch kein Unterschied zu mir und den anderen Menschen, nur weil ich errettet bin. So, weil ich kann immer noch ausgerupft werden. Und Gott sagt, hey, fürchte dich davor. Ich meine, es ist hundertprozentig klar, dass ich errettet bin, weil ich meinem Jesus anhänge. So, und mein Gebet ist, dass ich Frucht bringe und ihm zu folgen, weil er mein Herr ist. So, aber weißt du, wenn du verwässerte und verweichlichte Lehre immer wieder hörst und selber für dich annimmst, so, dann wird es einfach passieren, dass dir das alles total wurscht wird. Und dann bringst du keine Frucht mehr, weil du einfach nicht mehr in Jesus bist, weil du nicht mehr dich nicht mehr bemühst, so irgendwie dieses Fett in deinem Leben zu haben. Irgendwie erfüllt zu sein und durchdrungen zu sein vom Heiligen Geist. So, dass du Kraft empfängst, die von woanders herkommt als aus dir selbst. So, also es muss durchfließen, so wie das mit der Rebe und dem Weinstock. So, die Rebe an sich, die ist tot, die ist nichts wert. Aber wenn sie fest am Weinstock ist, dann trinkt der Saft des Weinstocks in die Rebe, der Saft des Lebens. So, und dann entsteht Frucht. So, von daher sagt Paulus, ist das hier gleichzeitig auch eine Warnung. Dass er sagt, ja, ihr Römer, ihr guckt schon richtig, wenn ihr die Juden ansieht und sagt, dass die meisten abgefallen sind. So, und dass sie verloren sind. Aber ich sag euch eins, das seid auch ihr. wenn ihr nicht an der Rebe bleibt, wenn ihr nicht an diesem Wurzeln bleibt. So, von daher, hab Ehrfurcht vor Gott. Und hab Ehrfurcht vor den natürlichen Zweigen. Weil ein Zweig musste ausgerissen werden, damit du leben kannst. Vers 22. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Gegen die, welche gefallen sind, Strenge. Gegen dich aber, Güte Gottes. Wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingefropft werden, denn Gott ist imstande, sie wieder einzufropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingefropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingefropft werden? Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dies Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünde wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind die zwar Feinde um euretwillen, hinsichtlich der Auswahl, aber Geliebte um der Väter willen. Denn die Gnadengabe und die Berufung Gottes, die sind unbereubar. So, ich meine, das ist jetzt das letzte Mal für eine relativ lange Zeit, dass es um das Thema geht, das Judentum an sich, heute und in Gottes Augen, auch für die Zukunft und Vergangenheit. Von daher will ich es echt ausführlich machen, weil ich habe super viel gelernt jetzt. So einfach nochmal, weil einfach das, was ich bis jetzt gesagt habe, wenn ich jetzt einfach so in eine Gemeinde gehen könnte und einfach so das jetzt so sagen würde von mir raus, dann weiß ich, dass viele Christen, auch wenn es gute und teure Freunde sind, sofort sagen würden, das kannst du so nicht sagen. So, aber wenn ich hier Römerbrief nehme und die zwei Kapitel vorher lese und darüber predige und ich tue nichts anderes als vorzulesen und zu erzählen, nochmal zu wiederholen, was ich gerade gelesen habe, so, dann steht man nur da und denkt so, krass. Aber das ist die Wahrheit hier. Von daher bin ich Gott sehr dankbar, dass er das hier im Römerbrief geschrieben hat, so. Weil die Welt würde das heute nicht so lernen. Die Christenheit würde das heute nicht so lernen. Weil über die Strenge Gottes wird nicht gern geredet. So. Und ich möchte jetzt noch auf den einen Punkt hier eingehen, weil das super wichtig ist. Vers 26. Und so wird ganz Israel errettet werden, die geschrieben steht. Oh nee, 27. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, also die Juden sind Feinde um unseretwillen, hinsichtlich der Auswahl aber Geliebte um des der Väter willen, denn die Gnadengabe und die Berufung Gottes, die sind unbereubar. So, man darf jetzt echt nicht vergessen, dass es hier ganz speziell um die Juden geht. So, und ich glaube, bin mir sicher, indem, wenn ich das jetzt sage, so, dass viele auch diesen Vers nehmen und das auf alle Religionen und alle Nationen anwenden. Vom Evangelium über her sind sie zwar Feinde, aber Gott liebt nun mal alle Menschen und will, dass alle errettet werden. So, aber das ist dann schon wieder eine Irrlehre. So, und es ist super wichtig, den Vers einfach zu dem zu nehmen, was es ist. Nämlich, die Juden sind eine ganz besondere Ausnahme von allen Völkern der Welt. Und da geht es jetzt nicht um Muslimen oder um Hinduen oder um Ägypter oder um sonst was, sondern einzig und allein nur um das Volk der Juden. sondern weil Gott einen Bund damals mit Abraham, Isaak und Jakob gemacht hat. Und sie die Nachkommen sind. So, und in Gottes Augen, nur auf die Juden gesehen, so, ist es das einzigste Volk, das Feind ist dem Evangelium gegenüber, aber mit dem er einen Bund geschlossen hat und das deswegen auch zum Heil kommen wird. Das ist was total Besonderes, was Einzigartiges. Bei Gott ist nicht nur sein Wunsch, dass alle Juden zum Glauben finden, sondern in Gottes Plan ist es, dass alle Juden zum Glauben finden werden, die in der Zeit dann leben werden. So, es ist ein Plan, der in Erfüllung tritt. Es ist eine Prophezeiung, so, wo es keine Möglichkeit gibt, dass das anders passiert. Weil wenn Gott was festgelegt hat, dann passiert das. So. Die anderen Feinde des Evangeliums aber, und das sind alle Religionen, Sekten oder Ungläubigen, so, die sind Feinde des Evangeliums und haben somit auch, wenn sie sich gegen Gott entscheiden, natürlich auch das Leben ohne Gott verdient. So, weil Gott ist mit ihnen keinen anderen Bund eingegangen als den. Und wir als Nation, wir als Nichtjuden, wir haben einen Bund mit Gott bekommen, den wir eingehen können oder nicht. So, nämlich Gottes Volk werden zu können, obwohl wir es nicht sind. Durch Jesus Christus. Aber die Juden, die sind ihrem Bund schon eingegangen mit Gott. Wo Gott gesagt hat, ihr seid jetzt mein Volk. So. Dass auch sie Jesus brauchen, ist klar. Sonst wären sie keine Feinde des Evangeliums, der Wahrheit. So. Aber Gott wird sie dahin führen. Und zwar durch uns. So. Weil Gottes Volk ein eifersüchtiges Volk ist. So. Vers 30. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt, infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie, dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber, ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Also hier geht es jetzt nicht um alle Menschen überhaupt, damit er sich aller erbarmt. So, der Vers wird auch oft aus dem Kontext rausgerissen und eine Irrlehre draus gemacht, sondern hier geht es genau um die er gerade redet. So. Denn sie und ihr. Das ihr haben wir gerade gelesen, das sind alle Gläubigen, alle wilden Ölzweige, die eingefroppt sind im Baum. Also das ihr, das sind alle, die zum Glauben gefunden haben und zum Baum Israel gehören. Und alle sie sind die alle Juden. Alle, die nicht eingefroffen sind. So, Gott möchte, dass wir alle zum Glauben finden. Das ist Hammer. 33. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und dieses aus ihm, durch ihn und zu ihm hin, das steht im Johannes auch über Jesus, dass alles aus ihm, durch ihn und zu ihm hin geschaffen ist. So in Johannes 1, ich glaube Vers 3 oder so, so ein, weißt du, Jesus sei die Herrlichkeit. Weil Jesus Gott ist, der die Güte Gottes und die Gnade Gottes einfach repräsentiert. Sondern der einfach nicht Gottes Strenge, sondern ja, Gottes Großherzigkeit einfach offenbart. Jesus ist der Teil von Gott, der uns Gott aus der Perspektive zeigt, wo wir nur staunen können und sagen können, dir will ich folgen, egal wohin. dir will ich gehören. Weil das, was du hier vollbringst und was du vollbracht hast für mich und für alle, das kann ich nicht fassen. Das Geschenk, das du mir gemacht hast, ist kostbarer als alles, was ein Mensch hier tun könnte. Der Vater ist die Sicht Gottes, die die Strenge zeigt und die Zucht. Das ist der Teil Gottes, vor dem man Ehrfurcht kriegt. Das ist der Teil, dem man sich kaum traut zu nähern, weil man Furcht hat vor ihm. Und Furcht haben sollte man auch vor Gott. In einem gesunden Maße. Aber es ist auch der Teil, der gesagt hat, ich liebe euch so sehr, dass ich meinen Sohn für euch gebe. Ich liebe euch so sehr, dass ich von meinem Thron steige. Ich liebe euch so sehr, weil ihr meine Kinder seid und ich euch in meinem Haus wieder haben möchte. Und der Heilige Geist ist der Teil von Gott, der uns offenbart, wie weise Gott ist, wie rein. Der uns Gottes Weg offenbart, der zu uns redet und zu uns spricht, der uns tröstet, der all das uns jetzt gibt, was Gott für uns lebendig macht. So damit wir jetzt nicht mehr allein sind und verlassen und ahnen können und rätseln dürfen, was Gott will und was nicht, wie Gott denkt und wie nicht, auf welchem Weg wir gehen sollen oder nicht. Sondern Gottes Geist wurde den Menschen schon immer von Anfang an gegeben, damit wir Gottes Stimme hören und seine Realität annehmen. Damit wir was empfangen, was die Welt nicht empfangen kann. Ich bin froh zu wissen, dass Gott mir versprochen hat, weil ich ihn ja angenommen habe, dass er von sich aus nie auf die Idee kommen würde und es niemals im Herzen haben wird, jetzt zu sagen, okay Stefan, jetzt gehst du wieder. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich will, dass da ein anderer für eingefropft wird. Gott hat sich schon für mich entschieden. Und ich bin froh, dass es jetzt nur noch an mir liegt, ob ich mit Gott meinen Weg bis zum Ende gehen werde oder nicht. Ich kann Gott alle Ehre geben dafür, dass er sich für mich entschieden hat. Und ich habe Angst davor, mein Leben so gehen zu lassen und mich so weit von Gott zu entfernen, dass ich irgendwann zu dem Punkt kommen kann, wo ich in meinem Leben sage, Gott, mit dir will ich jetzt gar nicht mehr zu tun haben. Ich habe so lange von dir nichts empfangen und irgendwie geht's auch ohne dich. Weil wenn ich dann sterbe und aufwache, mich zum schlimmsten Menschen macht überhaupt, weil ich Gottes Gnade schon gekostet habe, weil ich schon teilhaftig geworden bin und mich trotzdem gegen ihn entschieden habe. Die Juden, die waren einfach blind, verhärtet und die haben ihr Messias noch nie angenommen gehabt. Aber Gott wird ihre Augen irgendwann aufmachen und sie werden nach oben sehen und erkennen, Jesus verherrlichen und annehmen und das bis in Ewigkeit. Von daher, kostet es vollkommen aus, was Gott dir geschenkt hat. Und entferne dich nicht zu weit von ihm. Lass nicht zu, dass die Welt, dass die Leidenschaften, dass die Begierden dein Verstand dich wegreißen von dem, was dich wirklich am Leben hält. Lass es nicht zu wenn du schon nicht aus Liebe zu Gott bei Gott bleiben kannst oder deinen Weg zu Gott findest, dann wenigstens aus Ehrfurcht und aus Furcht davor abzufallen und herausgerissen zu werden, weil das verspricht Gottes Wort, dass es einigen und vielen davon zu ergeben wird. wenn dir was lieb ist an dem, was Gott dir geschenkt hat, so dann respektier es mit Ehre. So, weil es was Kostbares und Wertvolles ist. Und weil Gott nicht nur gütig ist, sondern auch sehr streng. Und das immer noch, und das wird doch bleiben. Egal, was für neue, nette Lehren die Christenheit uns schenkt. So. Gott, ich danke dir für deine Güte und ich danke dir, dass du trotz deiner Strenge, ja, dass du trotz deiner Strenge uns vergibst und uns hältst, dass du mit uns gehst und deinen Weg, du deinen Weg ebnest für uns, dass wir den gehen können. Und ich bitte dich, dass du uns segnest mit deinem Geist und dass du uns segnest mit Kraft und mit Liebe, Herr. So, du hast einen wunderbaren Plan so für dein Volk und ja, und ich danke dir, dass ich sehen darf in deinem Wort, was du versprichst, dass du das hältst. Selbst wenn die Menschen sich noch so daneben und so bösartig benehmen, wie sie nur können, dass du diejenigen, die du liebst, trotzdem nie verlässt und immer wieder zu dir ranführst. Und ich freue mich auf den Tag, wo dein Volk sich für dich entscheidet, wo du die Augen auftust. Und ich bitte dich, dass das schnell ist, so dass wir schnell zu dir kommen und dass so schnell wie möglich Frieden ist. Ja. Ich danke dir, dass wir bei dir sein dürfen. Und ich danke dir für die Ehre, dass wir eingefropft werden dürfen. Und dass es nicht nur ist, so, weil du Menschen liebst, sondern weil du uns persönlich liebst. Und wir dir wertvoll sind. Ja, du bist der Herrscher und du regierst. Ja, und du bist stark und mächtig in allem, was du tust. So. Verstehen tue ich dich oft nicht in vielen Sachen, aber wenn du es mir sagst, dann weiß ich, dass es gut ist und rein und gerecht. Von daher, ja, danke ich dir, dass wir Teilhaber sind an dem, was du uns gibst. Ja. Und an dem, was du bist. Und ich danke dir. Ja. Amen.